Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Philosoph und Publizist Wolfram Eilenberger. Guten Tag, Herr Eilenberger.
Guten Tag.
Sind Sie ein Urlaubsrückkehrer? Das ist natürlich die Frage dieser Woche.
Technisch ja, weil ich vor 10 Tagen zurückgekommen bin, allerdings aus keinem Risikogebiet, sondern aus Finnland, wo die Infektionszahlen gerade auf dem Land doch sehr, sehr niedrig sind.
Wie war es in Finnland? Hatten Sie viele Mücken?
Wir hatten dieses Jahr fast keine Mücken, was ein unheimliches Gefühl war und auch mit der Dürre im Juni zu tun hatte. Und es war einer dieser Genüsse dieser Tage, wo man sich fragt, ob man das unschuldig überhaupt noch genießen kann. Aber Finnland ohne Mücken im Sommer ist natürlich was ganz fantastisch.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich war noch nie dort, aber ist mir erzählt worden, dass man sehr drunter leidet. Aber das ist dann sozusagen ein Vergnügen, wo man nicht weiß, ob man es genießen darf.
Was man im Englischen so die Guilty Pleasure nennt, ja. Und davon haben wir ja derzeit einige, der Urlaub eingeschlossen.
In der Tat. Wir sprechen aber gerade auch über Klimawandel, über Wasser in dieser Stunde, denn Svenja Schulze, die Umweltministerin, will eine Wasserstrategie im nächsten Jahr zumindest vorstellen oder fürs nächste Jahr vorstellen, im nächsten Jahr dann implantieren. Und gleich unser erstes Thema ist der Kampf der Bevölkerung in Belarus für mehr Demokratie. Der EU-Ratschef Charles Michel hat für übermorgen, für Mittwoch, einen EU-Videogipfel angesetzt in Sachen Belarus. Er sagt, die Menschen dort hätten das Recht, über ihre Zukunft zu entscheiden und ihre Führung frei zu wählen. Und Gewalt gegen Demonstranten sei inakzeptabel. Es ist ja so, dass dieser Autokrat Lukaschenko seit über 20 Jahren an der Macht ist. Am Wochenende hat er erstmals eine Demo für sich selbst organisiert, hat die Menschen also mit Bussen nach Minsk bringen lassen, damit sie für ihn demonstrieren. Bis dahin hatten ja alle gegen ihn demonstriert in Minsk. Herr Eilenberger, Sie haben über einen Russen promoviert, haben insofern, sage ich mal, eine Verbindung zu Russland, vielleicht auch zu Belarus. Denken Sie, dass die Regierungskritiker eine Chance haben dort?
Ich glaube, wie viele andere ist bei mir die Gefühlslage eine der Zerrissenheit. Und zwar eine, die historisch ganz weit zurückgeht, bis zu Immanuel Kant, der einerseits gesagt hat, dass diese Freiheitsbewegung etwas Mitreißendes, etwas Bewundernswertes, etwas Entflammendes in jeder einzelnen Seele auslösen. Gleichzeitig sind aber auch Revolutionen gefährliche Prozesse, vor allem weil man nicht weiß, wohin sie führen. Und eine bürgerkriegsähnliche Lage, die vielleicht der schlechteste Ausgang wäre, ist sicher die, die für alle Beteiligten die schlimmste wäre. Insofern bin ich natürlich sozusagen emotional auf Seiten der Demonstranten, aber wir haben in den letzten 30 Jahren sehr viele solcher Freiheitsbewegungen gesehen und außer in Deutschland selbst keine, die dann wirklich gut ausgegangen wäre.
Ja, und Sie sagen, okay, die Gefühlslage ist zerrissen, aber wenn Sie mal eine Prognose wagen, was haben Sie für ein Gefühl? Sie sagen, nur in Deutschland ist es gut ausgegangen. Muss es jetzt hier ins Chaos führen?
Nein, es gibt, glaube ich, in der Geschichte an sich keine Notwendigkeiten. Es gibt wahrscheinlich 3 Verlaufsszenarien. Die eine ist, dass sich das ausläuft, dass Lukaschenko sich hält. Die andere ist die, also die präferierte eines flüssigen Übergangs, einer Art Machtübernahme durch neue Wahlen. Und der dritte ist ein militärisches Eingreifen, entweder von Seiten der weißrussischen oder auch anderer Armeen, die dann zu einer Eskalation der Gewalt führen könnte. Und das sind, glaube ich, grob gesprochen die 3 Szenarien. Der Schlüssel, wie das läuft, liegt allerdings, glaube ich, nicht in Brüssel, sondern wie bei diesen Prozessen üblich, im Kreml.
Im Kreml, bei Putin. Aber wenn Sie sagen, einen flüssigen Übergang, den sieht man ja im Moment nicht, weil man hat nicht das Gefühl, dass Lukaschenko sagt, okay, also hier die Mehrheit ist gegen mich, ich bin für Neuwahlen.
Na, wenn solche Systeme kollabieren, dann kollabieren sie dann schnell. Dann gibt es Generäle, die sagen, wir machen nicht mehr mit, dann machen andere wichtige Akteure nicht mehr mit. Dann sagt Herr Putin vielleicht, wir haben einen Gegenkandidaten, der uns sicher scheint. Du fliegst jetzt nach Caracas oder wo auch immer man dir Asyl gewährt. Das kann innerhalb von Tagen jetzt passieren. Im Moment sieht es nicht danach aus, aber die Rhetorik solcher Diktaturen ist natürlich immer die, bis zur letzten Minute zu sagen, es gibt gar keinen Spielraum und irgendwann sind sie dann einfach weg.
Ja, gespannt bin ich, ob da vielleicht doch Spielraum für die Opposition ist. Die hat ja eine starke Figur, das ist die Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja. Und die hat jetzt in einer Videobotschaft nochmal gesagt, hier bin ich, bin bereit, die politische Führung in diesem Land zu übernehmen. Und sie sagt, wir wollen alle den Teufelskreis verlassen, in dem wir uns seit 26 Jahren befinden. Wie schätzen Sie diese Frau ein? Haben Sie da ein Gefühl dafür?
Ich finde es erstmal faszinierend, dass Sie sagen, es ist eine starke Gegenkandidatin, weil ihre Stärke ja in einer vollkommenen Schwäche, auch in einer inszenierten Schwäche besteht. Sie sagt, ich will weder die Macht, noch habe ich ein Programm. Ich will einfach, dass der Prozess legitim abläuft. Das heißt, sie ist so stark, weil sie gar nichts fordert, außer einem legitimen Wahlprozess. Und das ist eine interessante Konstellation in der Form der Nachtübernahme. Sie ist also niemand, der ein Gegenprogramm stellt, der Aggressionen auslösen will, auch nicht nach der Macht greift, sondern sich in anderer Weise darstellt. Und das ist sehr klug im Moment. Ob es auch sehr erfolgreich ist, ist eine andere Frage.
Werden wir sehen. Aber sie hat zum Sicherheitsapparat ihres Landes gesagt, löst euch vom Präsidenten Lukaschenko, wechselt die Seiten. Euer früheres Verhalten wird dann vergeben, wenn ihr es jetzt macht. Aber es ist natürlich die Frage, ob der Sicherheitsapparat das tut, ihr da folgt.
Das ist in solchen Prozessen die entscheidende Frage. Natürlich ist Weißrussland, glaube ich, konstellativ ganz anders gelagert als jetzt zum Beispiel die Ukraine, die an sich kulturell, auch religiös ein gespaltenes Land von Anfang an war. Da gibt es die Orthodoxen, da gibt es die Katholiken, da gibt es die West- und die Ostorientierung, die klar auch in der Geografie des Landes verortbar ist. Weißrussland ist da viel homogener, in gewisser Weise auch viel näher an Russland dran, kultureller. Muss man sehen, wie das läuft. Ich glaube, das Ukraine-Szenario ist für alle in Europa, inklusive Russland, ein Horrorszenario. Und die Frage ist jetzt, ob man Wege findet, es zu vermeiden und eine Machtübergabe zu organisieren. Das kann ja auch sein, dass Kreml und Brüssel derzeit gemeinsam an einer Lösung arbeiten.
Dass sie im Gespräch sind sozusagen, hinter den Kulissen möglich. Also die Bundesregierung hat Lukaschenko kritisiert. Der Außenminister hat gesagt, es sei nicht akzeptabel, wie derzeit Lukaschenko in Belarus agiert. Und der Vizekanzler Herr Scholz hat Lukaschenko einen schlimmen Diktator genannt. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Bedeutung hat solche Kritik? Wird die gehört? Wahrscheinlich kaum in Belarus.
Es gibt ja Maßnahmen, die die EU annehmen kann. Die werden geplant. Die sind auch schon in der Umsetzung. Das dauert ja einige Wochen. Wie gesagt, wir können hier viel sagen und wir sagen, glaube ich, auch das Richtige jetzt von der Regierungsseite. Ob sich dieser Schlüssel im Schloss dreht, wird in Moskau entschieden. Und ich glaube selbst, dass Putin in einer großen Verlegenheit ist, weil er nicht weiß, wie er sich verhalten soll. Das Einzige, was wir von dort wissen, glaube ich, ist, dass Außenpolitik ein Gericht ist, das dort kalt genossen wird. Und man wird die Interessen genau abwägen und dann entscheiden.
Zu Gast im Studio Wolfram Eilenberger, Philosoph und Publizist. Und jetzt auch zu uns gekommen Jana Münkel aus der Redaktion, denn wir wollen über das Wasser sprechen. Es ist ja sehr heiß in Berlin, 30 Grad an diesem Montag. Trocken ist es auch. Das Risiko des Regens wird mit nur 1% angegeben. Und es besteht in Deutschland in einzelnen Kommunen jetzt schon Wasserknappheit. Die Umweltministerin will reagieren. Sie will ein bundesweites Konzept zur Wasserversorgung vorlegen. Das hat sie der Rheinischen Post gesagt. Im kommenden Jahr, Zitat, werde ich eine nationale Wasserstrategie vorlegen. Da haben wir natürlich gedacht, Herr Eilenberger, im kommenden Jahr. Komisch, weil jetzt ist es ja heiß. Wir bräuchten vielleicht jetzt schon eine nationale Wasserstrategie, oder?
Na, im politischen Sprech ist es so, dass die großen Strategien immer im kommenden Jahr kommen.
Ach so, da haben Sie sozusagen, wie soll ich sagen, Verständnis für Frau Schulze. Wie, Jana Münkel, was soll denn in dieser nationalen Wasserstrategie drinstehen?
Ja, die soll klare Vorgaben und Orientierungen vor allem für Kommunen bieten. Und Sie haben es gerade selber schon gesagt, es geht darum, um ein Ausarbeiten und im kommenden Jahr erst vorlegen. Und es geht quasi konkret um Regeln, wer soll denn in Dürrezeiten zuerst auf Wasser verzichten müssen. Und die Bundesumweltministerin hat da gesagt, dass natürlich die höchste Priorität die Versorgung mit Trinkwasser hat, aber auch die Versorgung mit Wasser zum Kochen, zum Waschen. Das ist quasi das Menschenrecht, das alleroberste Priorität genießt. Und danach muss es dann eben eine Diskussion geben oder eben möglicherweise in dieser nationalen Wasserstrategie dann Regeln, die vorsehen, muss dann zuerst das Schwimmbad schließen, muss dann vielleicht auch erst verboten werden, den Garten zu wässern oder das Auto zu waschen. Und viel konkreter ist es tatsächlich auch noch nicht. Also das klingt jetzt nicht so, als wenn dabei dann ein Gesetz auf Bundesebene rauskommt, sondern das klingt eher so, als wenn diese nationale Wasserstrategie dann auf Bundesebene eben aus Empfehlungen besteht, die dann für die Länder und Kommunen die Entscheidungen vor Ort erleichtern sollen.
Wenn Sie jetzt, Herr Eilenberger, vor der Frage stehen, wässere ich meinen Garten oder lasse ich ein bisschen Wasser in meinen Pool, wie würden Sie sich entscheiden?
Na, das ist ja klar, irgendwie, da kommt der Körper, dann kommt das Haus und dann kommt der Luxusgebrauch für die Golfplätze und dergleichen. Die Priorisierung scheint mir jetzt gar nicht das Komplizierte zu sein. Wenn wir mal einen Schritt zurücktreten, ich glaube, wenn ich vor 150 Jahren jemanden oder vor 200 durch Berlin oder irgendeine andere Großstadt geführt hätte und hätte ihm gesagt, all diese Häuser haben fließend Wasser. Das hätte er für eine unwahrscheinliche, unglaubliche Leistung gehalten. Insofern machen wir uns, glaube ich, gar nicht klar, in einer 5-Millionen-Stadt wie Berlin, was für eine unglaubliche Leistung das zivilisatorisch ist, dass da ein Wasserhahn ist und überall kommt Wasser. Und bei dem Verbrauch, den wir haben und bei der Menschenmenge, die auf diesem Planeten leben, ist ja völlig klar, dass die Wasserproblematik eine vielleicht die Problematik des 21. Jahrhunderts sein wird.
Also in vielen Staaten ganz bestimmt, dass es eben auch bei uns jetzt schon Thema ist, das zeigt sich in manchen Kommunen, Frau Münkel. Wo zeigt sich es denn genau?
Ja, ganz konkret war es tatsächlich am Samstag vor einer Woche im niedersächsischen Lauenau so, dass einfach kein Wasser mehr aus dem Hahn kommt, also kam. Da sind 4000 Einwohner quasi ohne Wasserversorgung gewesen. Da ist eben die Trinkwasserversorgung zusammengebrochen, weil der Wasserspeicher leer war. Und der Grund war Corona, also mehr Verbrauch, weil mehr Menschen durch Corona zu Hause sind, aber eben natürlich auch die anhaltende Trockenheit. Und da gibt es dann auch direkt konkrete Maßnahmen, also um sicherzustellen, dass das Trinkwasser dann doch wieder kommt oder eben dann doch gut verteilt wird, darf dann eben der Garten oder Rasen nicht mehr bewässert werden, dürfen die Planschbecken nicht mehr gefüllt werden. Aber das ist in Niedersachsen nicht das einzige Gebiet, was betroffen ist. Also es gibt noch mehrere Gemeinden in Rheinland-Pfalz, im Hunsrück zum Beispiel, die auch vor Problemen stehen, und auch in Mittel- und Ostdeutschland ist es an vielen Orten kritisch.
Ja, muss natürlich sagen, das ist jetzt für Deutsche fast eine Schocknachricht. Wenn Sie in Kalifornien, in Nevada wohnen, in Mexico City, dann haben Sie das als Alltagsphänomen. Die Rationierung ist Teil des normalen Lebens und es ist kein Fortschritt, dass wir auf diese Situation zugehen, aber es ist auch keine globale Anomalie.
Nee, keine Anomalie, aber für uns vielleicht doch gewöhnungsbedürftig. Und dann auch die Frage, wer ist dann zuständig, um jetzt tatsächlich das Problem vorausschauend gut zu lösen, der Bund oder die Länder, Frau Münkel?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also es gibt Vorschriften auf Bundesebene, die zum Teil sogar schon EU-Gesetze umsetzen. Zum Beispiel das Wasserhaushaltsgesetz. Das soll unter anderem, ich zitiere, die menschlichen Einwirkungen auf das Wasser steuern. Und dieses Gesetz wird dann von den Ländern ausgeführt in den sogenannten Landeswassergesetzen, die wiederum sehen dann auch vor, dass die Kommunen in ganz bestimmtem Rahmen verbindliche Vorschriften erlassen können. Sowas wie keinen Pool nachfüllen zum Beispiel. Und die Kommunen haben eben da eine ganz wichtige Rolle beim Vollziehen dieser Gesetze von Bund und Ländern. Zum Beispiel eben bei der Organisation der Wasserversorgung.
Im Grunde, Herr Eilenberger, geht es uns alle an, jeden Tag. Ich meine, lassen wir Wasser laufen, während wir die Zähne putzen, oder machen wir es aus? Schaffen wir es uns wirklich, ja, mit weniger zu waschen und zu duschen, oder stehen wir lange unter der Dusche? Das sind schon alles so Fragen, die man sich wahrscheinlich jetzt ganz persönlich stellt.
Ja, wobei, wenn ich durch Berlin laufe, habe ich nicht das Gefühl, dass die Leute zu viel Wasser verwenden derzeit.
Ach, okay. Frau Mücke, vielen Dank für diese Einschätzung und danke an Wolfram Eilenberger, der die Berliner also ein bisschen, wenn ich das richtig sehe, schmierig sieht.
Oh ja, so weit würde ich im Radio nie gehen, auf keinen Fall.
Also ich auch nicht, sehe ich nicht. Frau Mücke, Sie?
Ein paar Schweißperlen zu viel schaden niemandem.
Wolfram Eilenberger ist mein Gast, der Philosoph und Publizist. Und eben haben wir über das Wasser gesprochen, das in manchen Kommunen knapp wird. Die Wasserversorgung, der Klimawandel ist eigentlich ein Thema für die Grünen. Lassen Sie uns über die Grünen sprechen, denn am Wochenende gestern wurde Robert Habeck, Grünenchef, ja in der ARD interviewt, im ARD-Sommerinterview. Manche sagen, er hat wirklich keine gute Figur abgegeben. Was sagen Sie?
Das wäre das erste Mal. Robert Habeck
dass
ist,
er
ja
eine
eigentlich,
gute abgeben will.
Ist ja eigentlich synonym geworden mit einer gute Figur abgeben und sich gut zu inszenieren. Ich glaube, er ist in einer unbequemen Situation, weil die Grünen überrascht wurden durch die Hastigkeit der SPD-Bekanntgabe der Kanzlerkandidatur. Und sie mussten jetzt reagieren, mussten sich positionieren. Und das war vielleicht nicht die bequemste Position für ihn und auch nicht für die Leute, die ihn sagen, was er sagen soll.
Ich erlebe Sie heute als sehr verständnisvoll. Eben schon hatten Sie Verständnis für Svenja Schulze und dass Sie erst nächstes Jahr die Wasserstrategie vorlegt, und jetzt für Habeck, dass er so reagiert?
Ja, aber das ist wirklich ganz interessant. In dieser Corona-Phase hatten wir ja alle viel Zeit nachzudenken, und ein Vorsatz, möchte ich fast sagen, ist, dass wir mehr skeptisches Wohlwollen im Sinne von Wohlwollen entgegenbringen. Es gibt diesen wunderbaren Satz von Jens Spahn, ich glaube, es war der klügste Satz, der gesagt wurde zu dieser Corona-Krise: Wir werden einander vergeben müssen. Mhm. Das ist ein großer politischer Satz, weil all diese Menschen sind in Situationen, die so komplex sind, dass sie Dinge auslösen, die niemand überschaut. Und vielleicht sollte man nicht immer ganz so hart sein. Zumindest habe ich mir das vorgenommen.
Gut, finde ich grundsätzlich sympathisch, wenn ich das mal so sagen soll. Die Grünen vor Corona hatten in den Umfragen 23%, waren nahezu gleich auf mit der Union. Während der Corona-Zeit haben sie sehr verloren. Das war natürlich die Stunde derer, die regieren durften. Und da waren die Grünen nicht dabei. Jetzt wollen die Grünen aber wirklich gerne regieren. Das hat Robert Habeck gesagt. Er kämpft um die Führung, denn
niemand kämpft um Platz 2. der Zweiter ist. Das möchte ich mal sehen, dass Dortmund oder Bayern München oder wer auch immer antritt und sagt, ja, wir wollen gerne Zweiter werden.
Also die führende Rolle strebt er an. Sind die Grünen dafür gerüstet?
Ich weiß nicht, wie gut es dem SC Freiburg steht, wenn er Meister werden will. Bisher waren die Grünen der SC Freiburg der Bundesliga und nicht Borussia Dortmund. Deswegen ist dieser Griff nach der Macht etwas, was er jetzt kommunizieren muss, was ihm aber gar nicht so gut steht und auch seiner Partei nicht gut steht. Genau diese Perspektive zu sagen, wir wollen die Nummer eins sein, ist eine Perspektive, die mit dem grünen Selbstverständnis nicht gut in Übereinstimmung zu bringen ist. Und das ist wahrscheinlich jetzt auch die große Aufgabe, die man lösen muss.
Würden Sie den Grünen dann empfehlen zu sagen, wir bleiben in der Opposition?
Ich glaube, ich würde den Grünen empfehlen zu sagen, unsere Themen sind die Themen der Zukunft, wir sind die Partei der Zukunft und was sich daraus ergibt, wird man sehen.
Aha, okay, also das so ein bisschen offen zu lassen. Bei 16% liegen Sie jetzt in den Umfragen. Jetzt ist ja trotzdem mal die Frage, also ich meine, die wird einfach immer wieder gestellt. Wie ist es mit der Kanzlerkandidatur? Habeck hat sich nicht festgelegt, da hat er gesagt, wir werden uns entscheiden, wenn es dann darauf ankommt, jetzt noch nicht. Aber ich meine, es gibt natürlich die einen, die sagen, ja, Habeck soll es machen. Die anderen sagen, Annalena Baerbock ist eigentlich besser aufgestellt, weil sie eben auch eine Frau ist.
Die zweite Deutung ist viel plausibler, denke ich, dass jetzt Scholz, absehbar Söder oder Laschet im Gespräch sind, fast alternativlos, würde bedeuten, dass dann nur Männer kandidieren. Der Druck, der kommunikative Druck auf die Grünen wird dann besonders hoch sein. Und das war keine gute Entscheidung für Herrn Habeck, vielleicht eine sehr gute für Frau Baerbock, dass Herr Scholz sich so früh positioniert hat.
Herr Habeck ist ja Schriftsteller. Sie, Herr Eilenberger, sind auch Schriftsteller. Haben Sie so unter Schriftstellern vielleicht auch eine gewisse Sympathie für ihn und wie er handelt?
Ja, da gibt es ja diese Geschichte von Sadie Smith und Jonathan Franzen in den USA, die immer gesagt haben, Obama is my president, auch weil er Schriftsteller ist. Und Robert Habeck ist promovierter Geisteswissenschaftler, hat früher Krimis geschrieben. Man fühlt sich solchen Menschen dann irgendwie habituell näher. Ich denke aber auch, dass es einen dann besonders tief darüber nachdenken lässt, ob diese Menschen in Machtpositionen gut geeignet sind. Denn die Schriftstellersituation ist eine zurückgezogene, sie ist eine autarke, sie ist eine autonome. Das kann man von politischer Existenz nicht sagen. Und niemand weiß, ich glaube auch Herr Habeck nicht, wie er dann als Mensch in diesen Situationen reagieren wird. Und ich bin nicht sicher, dass Schriftsteller gute Politiker abgeben.
Verstehe, ich höre da einen deutlichen Zweifel. Ja?
Ja, ich sagte ja skeptisches Wohlwollen, manchmal eben auch wohlwollende Skepsis.
Deutschlandfunk Kultur hören Sie und in dieser Mittagsstunde besprechen wir die Themen des Tages. Schön, dass Sie uns zuhören. Wir gucken jetzt in die USA, Wolfram Eilenberger, der Philosoph und ich. Wir gucken darauf, dass Donald Trump prüfen will, ob er Edward Snowden, den Whistleblower, begnadigt. Herr Eilenberger, falls er das tut, das könnte doch ein Coup sein, oder? Weil er dann sagt, oh, ich habe ein großes Herz, ein größeres Herz noch als Barack Obama es hatte.
Ja, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, was macht der Fuchs in der Falle? Er beißt sich ein Bein ab. Das wird Donald Trump, mehrere Beine wird er sich abbeißen müssen, weil er ist sehr stark in der Defensive in der Falle. Und dieser Snowden-Move ist wahrscheinlich einer in einer erwartbaren Kaskade von sehr, sehr überraschenden Entscheidungen, die, glaube ich, auf eine Chaotisierung des Prozesses abzielen, weil in einem normalen Verlaufsfall gibt es keine Chance mehr für ihn. Und wir wissen alle und haben das jetzt auch gesehen, dass dieser Mann buchstäblich bereit ist, alles zu tun, um an der Macht zu bleiben.
Also ja, wir wissen es noch nicht, ob er es tun wird, ob er Edward Snowden tatsächlich begnadigen wird.
Kann das auch eine Nebelkerze sein, jetzt, die erstmal geworfen wird.
Genau. Ja. Ja, so. Ein anderes Thema, was die Amerikaner gerade sehr umtreibt, ist das Thema Briefwahl. Auch deswegen, weil Donald Trump dieses Thema aufs Tapet hebt, obwohl er selber ja ein großer Briefwähler ist. Er sagt, in den USA würde die Briefwahl eine katastrophale Situation verursachen und der Sieger werde dann gar nicht im November feststehen, sondern erst 2021, nächstes Jahr, weil es eben so lange braucht, bis die Briefe da sind und dann ausgezählt wird und so weiter. Das könnte ja der Hintergrund sein, dass er einfach nicht möchte, dass Biden gewinnt, der bei den Briefwählern eben, wie man weiß, vorne liegt.
Ja, das sagt er ja selber. Im Prinzip ist seine offene Kommunikation, wir schaffen die Post so weit wie möglich ab, lassen sie handlungsunfähig werden, damit das mit der Briefwahl nicht klappt. Man kann Herrn Trump ja viel vorwerfen, aber er hält eigentlich nicht hinterm Berg mit der offenen Illegalität seines Handelns. Und das tut er auch jetzt nicht. Offenbar, also das kann ich nur nachlesen, gäbe es logistisch kein Problem. So eine Briefwahl ist weitaus geringer als das, was die Post zum Beispiel zu Weihnachten leistet, jetzt rein logistisch gesehen. Aber es führt auch ein größeres Feld der Privatisierung von Post, Telekommunikation, von allem, das in den USA natürlich sehr viel weiter fortgeschritten ist. Mhm. Wenn Sie in den USA leben, dann sind dort, sagen, dass die öffentliche Post ist dort eine ganz marginalisierte kleine Kiste im Vergleich zu den großen wie UPS oder anderen.
Und ich habe es auch nur gelesen, aber es scheint eben so zu sein, dass die Post wirklich in Schwierigkeiten gebracht wurde, weil Führungskräfte gefeuert wurden, die das Tagesgeschäft überwacht haben, weil Überstunden verboten wurden, Extrafahrten. Mancherorts sollen auch Sortiermaschinen und Briefkästen abmontiert worden sein.
Ja, also und wie gesagt, Herr Trump ist nicht schüchtern zu sagen, warum er das tut. Und das ist eben auch das, was einen auf einer zweiten Ebene so furchtbar unruhig werden lässt, dass man das Gefühl hat, dass man mit einem Mann an der Spitze dieses Landes sprechen muss, der nicht versteht, was Demokratie ist und selbst wenn das verstünde, es nicht gutheißen würde.
Ja, wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass er es schon versteht, oder? Weil
ich bin nicht sicher,
lebt in diesem System.
Ja? Ich bin nicht sicher, ob Donald Trump ein geschärftes Verständnis davon hat, was eine Verfassung ist, will und kann. Ich würde das nicht glauben.
Tatsächlich. Also ich würde doch denken, dass er es doch durchdringt, aber vielleicht einfach sagt, es ist aber nicht das System, in dem ich leben will. Aber das ist natürlich jetzt Mutmaßung.
Ja.
Er hat auf jeden Fall wahrscheinlich zu Recht Angst, dass er einfach verlieren könnte am 3. November, denn Biden liegt vorne. Und ja, wir werden sehen, was passiert, 3. November. Wir hatten heute früh die Kabarettistin Gail Tufts zu Gast in Deutschlandfunk Kultur. Die hat gesagt, über Trumps Politik kann sie eigentlich keine Witze mehr machen.
Das ist nicht witzig. In früher habe ich immer Dinge gesagt wie, ach, Trump, er ist eine Mischung aus Dieter Bohlen, Dagobert Duck und ein Pegida-Anhänger. Aber man kann keine Witze mehr machen, weil das ist nur gefährlich. Und es ist mittlerweile, finde ich, gefährlich für die Demokratie in Amerika.
Ja, Sie nicken?
Ja, ich hatte kürzlich das Vergnügen, mit Anne Applebaum, der US-Historikerin, zu sprechen. Und da fragte ich sie auch, wie sie die Lage einschätzt. Sie sagt, 4 Jahre übersteht dieses System. Nochmal 4 Jahre Trump könnte zu einer Aushöhlung und vielleicht auch zu einem Verlust dessen führen, was man Demokratie nennt. Es ist wohl ein breit geteiltes Gefühl und kann es nachvollziehen.
Heute zu Gast Wolfram Eilenberger und ich weiß, woran Sie arbeiten. Beziehungsweise ich glaube, es gar nicht wahr. Sie arbeiten nicht mehr dran, ist nämlich schon längst fertig, oder? Ihr neues Buch Feuer der Freiheit, Buch über 4 Ikonen der Philosophie, kommt ja im September schon raus. Ist schon fertig, oder?
Ja, das Imprimatur haben wir letzte Woche gegeben.
Verstehe. Diese 4 Philosophinnen, die Sie da sozusagen in den Fokus nehmen, sind Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Simone Weil und die amerikanische Schriftstellerin und Philosophin russischer Herkunft Ayn Rand. Jetzt muss ich hier mal mein Unwissen gestehen. Letztere kannte ich nicht.
Ja, es ist eine Philosophin und Schriftstellerin, die in Deutschland insbesondere sehr unbekannt ist, in den USA aber eine kulturelle Wirkung hat, die gar nicht zu überschätzen ist. Sie müssen sich vorstellen, dass Ayn Rand mit ihren beiden Romanen nach der Bibel die meistverkauften Bücher in den USA im Nachkrieg hat, also über 25 Millionen.
Mhm.
Und was ihr diese große Wirkung verschafft, ist eine ganz radikale Freiheitsphilosophie, an die auch die Tea Party beispielsweise dann anschloss. Die Libertäre Party ist Teil ihres geistigen Kindes, wie wir es heute kennen. Es ist eine Philosophie des starken Individualismus, der Staatsferne, des Antitotalitarismus. Und sie ist eben eine Person, die aus ihrer russischen Traumatisierung in die USA geflüchtet ist und dort eine eigene Philosophie entwickelt hat, die extrem wirkungsreich ist und auch sehr unbekannt hier.
Und warum haben Sie, ich meine, Sie sind ein Mann, diese 4 Frauen sozusagen jetzt hier versammelt für Ihr Buch?
Also mich haben diese 4 Menschen als Philosophierende interessiert. Es sind auch Frauen, aber es sind eben Frauen, deren Frausein zunächst für ihr Denken nicht das Wichtige ist, sondern sie versuchen sich in einem sehr angespannten Zeitraum, den 30er Jahren, als Denkerinnen zu finden. Und ihr großes Thema ist eben die Spannung zwischen Individuum und Kollektiv. Das ist die große Spannung der 30er Jahre. Und ich versuche in meinem Schreiben immer, Philosophierende nachzuspüren, für die Philosophie eine Form der Lebensführung ist. Und nicht als akademische Disziplin. Und diese 4 Frauen sind extrem mutige, beeindruckende, resiliente Menschen, die in höchster Not immer noch philosophiert haben und da Gedanken entwickelt haben, die für uns alle, meine ich, bis heute wichtig sind.
Das sind ja oftmals Gedanken der Freiheit, oder? Dass Sie schreiben, oder ich weiß nicht, wo ich es genau gelesen habe, dass diese 4 Frauen Zeugnis ablegen von der befreienden Kraft des Denkens.
Ja.
Kann das Denken befreien?
Das war für diese 4 sicher so, das würde ich sagen, war lebensrettend. Sie wären ohne die Philosophie vielleicht in dieser Zeit vergangen. Und es sind auch 3 jüdische Philosophinnen, Simone Weil, Ayn Rand und Hannah Arendt. Und sie waren eben auch in einer Situation, sagen wir, der dreifachen Marginalisierung. Sie waren Intellektuelle, sie waren Frauen, sie waren Jüdinnen. Und aus dieser parianahen Situation haben sie einen besonderen klaren Blick auf das gewonnen, was in ihrer Zeit eigentlich passierte. Und das war die dunkelste Zeit der europäischen Moderne.
Und Sie haben gesagt, Sie leben oder diese Frauen haben ihre Philosophie auch gelebt. Nehmen wir doch nochmal zum Beispiel Simone de Beauvoir. Wo hat sie es denn gelebt?
Sie hat es in ihrem Privatleben gelebt, in ihrer Erotik, in ihrem Schreiben, in ihrer Systemverweigerung als Lehrerin. Simone de Beauvoir ist wahrscheinlich von diesen Philosophinnen diejenige, die am Genuss reichsten, auch am hedonistischsten gelebt hat und für die Sexualität eine eminente Form der Freiheitsfindung war. Und das sieht man in den 30er Jahren, wo sie eine Art polyamoröse Bisexualität auslebt.
Die in der sie auch sehr gelitten hat.
In der sie sehr gelitten hat und auch andere Menschen hat leiden lassen, das muss man auch sagen.
Also das Leid sozusagen immer mitgedacht.
Ja, ich würde sagen, ein risikoreiches Leben, das radikal vorgeht, wie es bei diesen vier Frauen der Fall ist, das hat immer Kosten und auch Kosten für die Menschen, die mit ihnen sind.
Jetzt setzen Sie auch Ihre Erzählkunst da ein. Also als Philosoph braucht man, glaube ich, auch wirklich die richtige Sprache. Also man hat dann sein Thema. Sie sagen, diese vier sind die, über die ich jetzt hier schreiben will, aber ich muss es auch einfach gut sprachlich so sozusagen formulieren, dass ich meine Leserinnen und Leser erreiche.
Ja, wenn es das Programm ist, zu zeigen, was verkörperte Philosophie ist, dann kann man sie nicht nur behaupten, sondern man muss sie zeigen. Und die Erzählung ist schon immer eine philosophische Kunst gewesen. Die platonischen Dialoge sind ja auch Erzählungen. Und ich würde mir wünschen, dass die Philosophie heute mehr erzählen und weniger argumentieren würde. Dann würde sie sich leichter tun, klarzumachen, was Philosophie fürs Leben bedeutet.
Feuer der Freiheit. Buch über vier Ikonen der Philosophie. Wolfram Eilenberger hier zu Gast hat's geschrieben. Wolfram Eilenberger, der Philosoph, und ich, wir haben gerade noch mal über Ayn Rand gesprochen, also eine der vier Frauen, die im Buch Thema ist, das Wolfram Eilenberger im September herausbringt. Und Sie haben es ja eben schon gesagt, sie ist eben relativ unbekannt in Deutschland. Aber man sieht Menschen, haben Sie mir eben erzählt, auf den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, die Ayn Rand T-Shirts tragen. Was wollen diese Demonstranten denn ausdrücken?
Na, die schließen an ein Grundglaubensbekenntnis von Ayn Rand, dass der Staat keine Macht hat über das Individuum in Bezug auf seine elementaren Lebensentscheidungen. Und sobald er sich sie anmaßt, ist der Schritt in die Totalität, in den Totalitarismus gegeben. Das ist eine sehr aggressiv antitotalitäre Philosophie und der Maskenzwang ist ja für viele dieser Menschen eine Art Symbol einer Übergriffigkeit des Staates in ihr Privatleben. In den USA sieht man das noch viel stärker mit Ayn Rand-Bezug. Und natürlich kann man diese Frau, wie diese vier Heldinnen des Buches, auch in ihrem Denken nur aus dem Hintergrund der totalitären Erfahrung der 30er Jahre verstehen. Hannah Arendt, eine große antitotalitäre, Simone Weil in gleicher Weise. Und bei Ayn Rand ist es eben, würde ich sagen, die stark neoliberale, amerikanisierte Form dieses Denkens, das sehr staatsskeptisch ist und gerade jetzt in dieser Zeit wieder eine politische Wirkung entwickelt, die wir übersehen. Ich plane meine Bücher ja eher wie eine Flaschenpost aus der Vergangenheit, sodass wir die Gegenwart besser verstehen. Und Ayn Rand ist da eine große Übersehene.
Und denken Sie, dass es vielleicht sogar so sein könnte, dass sie übersehen ist, weil ihre Inhalte praktisch zu nonkonformistisch sind?
Das ist sicher so, dass sie weit außerhalb dessen liegt, was den Mainstream definiert und zeigt. Ich glaube, dass wir in der politischen Kultur insgesamt ein bisschen in das Problem laufen, dass wir denken, dass die Dinge, die uns nicht gefallen, einfach deswegen nicht mehr existieren, weil wir sie nicht thematisieren. Und das ist bei Ayn Rand der Fall. Sie ist in Deutschland ganz unbekannt, aber ihre Wirkung auf die Weltpolitik, möchte ich sagen, ist vielleicht am stärksten von allen Vieren.
Weil sie eben in vielen anderen Ländern sehr viel gelesen wird.
Ja, weil sie auch eine Autorin ist, die Jugendliche begeistert und Jugendlichen eine erste Weltanschauung gibt. Sie ist aber auch eine Autorin gewesen, die in den 60er, 70er Jahren eine ganze Schülerschaft heranzog, zu dem zum Beispiel Alan Greenspan, dem späteren Chef der Leitbank in den USA, wurde. Das heißt, ihre Ideologie ist politisch umgesetzt worden, und zwar mit dem, was wir heute Neoliberalismus nennen.
Und dass Sie sich jetzt mit ihr auseinandersetzen als Philosoph und sie ist Philosophin, zeigt natürlich, und dass sie gleichzeitig sozusagen präsent ist auf den Demonstrationen derzeit, dass die Philosophie immer auch wichtig ist und immer auch in den Alltag reinragt und etwas ganz Konkretes zu sagen hat zu dem, was passiert in einem gegenwärtigen Moment.
Ja, das ist ein Leitsatz, den alle vier Heldinnen unterschreiben würden, dass es nichts Mächtigeres auf dieser Welt gibt als eine Idee. Und das haben sie geglaubt, das haben sie gelebt. Und wenn Sie an Simone de Beauvoir denken und die Emanzipation, Hannah Arendt und die Frage, was ein totalitäres System ist, oder eben Ayn Rand, dann ist das nicht nur eine Behauptung, sondern wir könnten unsere Gegenwart gar nicht verstehen, ohne das, was diese Frauen gedacht haben.
Ja, aber ich meine, wenn man sagt, es gibt eben nichts Wirkmächtigeres als eine Idee, dann muss man sagen, auch die sogenannten freien Ideen laufen womöglich Gefahr, eben wieder neue sozusagen Kästen zu schaffen, aus denen man sich auch erst wieder rauskämpfen muss.
Ja, und das bringt uns vielleicht auch zurück an den Anfang des Gesprächs. Mit dem Feuer der Freiheit ist es eben so, es muss eingehegt werden, sonst wird es auch manchmal ein Flächenbrand und wirkt sehr, sehr zerstörerisch.
Aha. Wir haben ganz am Anfang über Belarus gesprochen. Darauf wollen Sie jetzt sozusagen kommen. Und Sie haben promoviert über den Kulturphilosophen Mikhail Bartin im 20. Jahrhundert. Was hätte der denn gesagt zu dem, was derzeit in Belarus passiert?
Ja, Bartin gehört auch in diese große Tradition der antitotalitären Denker. Er ist ein Denker der Vielstimmigkeit, der gesagt hat, dass der Roman das Modell einer guten Demokratie ist. Da treffen sich Menschen, die ganz verschiedene Ansichten haben, um miteinander zu reden, nicht um einig zu werden, sondern um Kontrast zu erzeugen. Und ich glaube, das ist das Gespräch, das Belarus, Weißrussland, das wir alle brauchen, den Mut zum Kontrast, der nicht in einen Konsens mündet. Das ist Freiheit.
Gut, aber wenn man sagt, das passiert im Roman, dann hat man natürlich sozusagen gleich diejenigen vor sich, die sagen, ja, träum weiter.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der europäische Rechtsstaat ohne die Tradition des Romans wirklich gut zu verstehen ist. Das steht am Beginn der Moderne. Da ist eine Kultur der Vielstimmigkeit, die sich dann politisch zeigt. Aber der Roman, glaube ich, da hat Bartin recht, ist das Modell eines friedlichen Zusammenlebens in Freiheit.
Wolfram Eilenberger sagt das. Vielen Dank, dass Sie diese philosophische Mittagsstunde hier mit uns verbracht haben.
Gerne.
Schön, dass Sie dabei waren.